Schauen wir uns heute mal ein paar interessante Nachrichten so zwischen den Zeilen an.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich beginne gleich mit der, ich würde mal sagen, kurzfristig unwichtigsten Nachricht. Heute Nacht hat nach langer Ankündigungsphase der Donald Trump natürlich nicht angekündigt, dass er nach dem Mittagessen ein Bäuerchen machen musste, sondern er hat angekündigt um 3 in der Früh, europäischer Zeit, dass er wieder kandidieren möchte. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht erledigt, weil er will von sich aus einmal kandidieren und es ist ein langer Weg. Und die Frage ist, ob überhaupt die Republikaner sich das antun, mit ihm hier ins Rennen zu gehen, nachdem sie jetzt ja gemerkt haben bei der aktuellen Wahl, bei der letzten Wahl, dass die Trump-unterstützten Kandidaten eher verloren haben. Aber da muss man immer vorsichtig sein, weil vor einigen Jahren haben wir auch gelacht, wie damals der Trump die Nominierung bekannt gegeben hat und sind viele davon ausgegangen, er wird es nicht, er wird Geld verbrennen. Und am Ende ist er dann Präsident geworden. Aber kurzfristig interessiert das jetzt einmal die Kapitalanlagemärkte nicht. A, weil es so lang hin und der DeSantis hat deutlich mehr Unterstützer auf der Wall Street als der Donald Trump. Und somit wird man das erst noch sehen. Die Wall Street ist an sich eher mehr republikanisch. Warum? Naja, ganz klar, der Kapitalmarkt sieht das nicht sehr gern, wenn über Schulden alles Mögliche finanziert wird und speziell immer, wenn Staaten sich verschulden, nämlich Institutionen, die ja anscheinend nicht lebensfähig sind und dann aber einfach nur über Staatsanleihen sich finanzieren, das gefällt einer Wall Street nicht besonders gut. So, das war die eine Geschichte, die können wir beiseite schieben. Was eine sehr gute Frage war, und die greife ich auf, nachdem ja letzte Woche diese emotionale Tsunamiwelle über die Kryptowelt gerollt ist und einige Artikel darüber geschrieben haben, dass das sowas wie ein Lehman-Event sein könnte, haben speziell Jüngere, die damals 2008 nicht erlebt haben, mich gefragt, was ist so die Besonderheit an diesem Lehman-Event? Gut, wir wissen, daraus kam dann eine Finanzmarktkrise. Aber was ist so die Eigenschaft? Und das Zweite, könnte so etwas wie ein Bankrun auch im Fiat-System, im großen Zahlungssystem passieren? Fangen wir mal mit der ersten Geschichte an. Was ist so die Besonderheit an diesem Lehman-Event? Nachdem Lehman Brothers am 14. September 2008 Konkurs anmelden musste, ist dann langsam von Stunde zu Stunde durchgesickert, wer alles Produkte, die von Lehman Brothers konzipiert wurden und wo ja hinter den Produkten die Bilanz und die Bonität von Lehman Brothers gestanden ist, wer alles diese Produkte in seiner Bilanz gehabt hat. Und damit haben dann weitere Probleme begonnen. Das heißt, mit einem Konkurs sind dann nach der Reihe viele weitere Konkurse gefolgt. Und das war dieser Lehman-Effekt, wo ein Dominostein dann alle weiteren umwirft, bis dorthin, wo mal so Ende Oktober, Anfang November 2008 eine komplette Unsicherheit im Finanzsystem war, weil fast alle Player davon ausgegangen sind, dass jeder direkt, indirekt, groß, klein über Umwege von der Lehman-Pleite betroffen ist, weil irgendetwas in seiner Bilanz ist, was er möglicherweise bis jetzt noch gar nicht als Gefahr gesehen hat. Und da mussten dann die großen Institutionen sich zusammentun. Da haben 20 Zentralbanker an einem Wochenende sich getroffen und eine Maßnahme gesetzt, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt rein und stützen den Markt. Was heißt, den Markt zu stützen? Ist nichts anderes, als in einem Markt, wo es kurzfristig nur Verkäufer gibt, und wenn es nur Verkäufer gibt und keine Käufer, dann gibt es für die Preisbildung keine Gegenparts, keine Gegenpole, und somit rauschen die Preise ins Bodenlose ab, Richtung Null. Wenn Zentralbanker oder Institutionen auftreten und sagen, okay, wir stützen den Markt, dann heißt es, sie kaufen alles, was im Fallen ist. Warum sollten sie das tun? Naja, damit gewinnt man eigentlich Zeit. Weil alle, die aufgrund eines spontanen Ereignisses und wegen Vertrauensverlustes versuchen, alles zu verkaufen, die wollen eigentlich gar nicht verkaufen. Es ist ja nur die Unsicherheit. Sie brauchen das Geld gar nicht. Es ist nur die Unsicherheit. Sobald sie verkauft haben, haben sie eh das nächste Problem. Wohin damit? Und in solchen Fällen kaufen die Institutionen Zeit, damit sich der Markt beruhigt. Weil es kann natürlich alles abgewickelt werden. Es kann alles verkauft werden. Und jede Preisbildung ist besser als null, wenn es nur eine Preisbildung gibt. Und deswegen treten die auf und verhindern eine weitere Ausuferung oder Ausweitung dieser Unsicherheit. In der Kryptowelt ist die Unsicherheit aufgetreten, weil einerseits eh schon das Gefühl da war, so im Hintergrund, da ist nicht alles transparent, da ist alles nicht reguliert, es gelten nicht die gleichen Spielregeln und Vorgaben wie in der regulierten Finanzwelt. Also dieses Gefühl war sowieso da, und dann bestätigt sich das durch kurzfristige Hacks, wo die Kryptowelt zwar immer behauptet hat, es kann nicht gehackt werden, und natürlich in so einer unübersichtlichen Lage tauchen als erstes gleich die Hacker auf und da verschwinden ein paar Millionen und ein paar Milliarden. Und das Zweite ist, dass hier eben mit einer Art und Weise Geschäft gemacht wurde und Finanzmanipulation betrieben wurde, wie man das so aus dem Enron-Skandal auch wieder historisch sehr weit zurückliegend gekannt hat, und so große Systeme eben zusammen kollabieren. Und Gott sei Dank, muss man sagen, war die Vernetzung in die reale Wirtschaftswelt noch nicht so groß, dass jetzt nach der Reihe große reale Wirtschaftsunternehmen in Probleme geraten, weil sie ihre Assets, ihre Liquidität oder ihre Reserven oder noch schlechter, auf Kredit aufgenommene Gelder in Kryptos investiert haben. Wobei, wir wissen es noch nicht. Nach der Reihe kommen jetzt solche Informationen raus. Und auf die Frage, kann so etwas im gesamten Zahlungssystem auch auftauchen? Ja, es ist immer eine Frage des Vertrauens. Es gibt ja immer wieder Statistiken, die aufzeigen, dass wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt X alle Menschen alles abheben wollten, was sie an Werten auf irgendwelchen Konten haben, dann würde das schlichtweg das gesamte System sprengen, es würde nicht funktionieren, weil wir schon schätzungsweise 15 bis 20-fach mehr Werte auf Konten im System haben, als verfügbare Zahlungsmittel da wären, um das alles auszuzahlen. Und deswegen kann sowas entstehen, deswegen ist die Vertrauensfrage natürlich eine ganz sensible Frage, und das beobachten Zentralbanker aus diesem Blickwinkel, ist diese Funktion auch ganz wichtig. Und die Kryptowelt hat so eine Zentralbankerfunktion nicht. Sie haben lange Zeit auch die kritisiert und haben gesagt, ja, das brauchen wir nicht und wir machen alles dezentral und bla bla bla. Und jetzt merkt man es, dass eben bei diesen Größenordnungen, die derzeit fehlen, wenn alles wahr ist, fehlt bei FTX ungefähr 4 bis 8 Milliarden Dollar. Aber warum sollte irgendjemand diese Summe jetzt aufbringen und damit als Käufer auftreten und berechtigte Verluste kompensieren? Warum soll das jemand machen? Es könnte nur deswegen gemacht werden, was offensichtlich FTX in der Vergangenheit gemacht hat, wie Terra Luna zusammengebrochen ist, oder Three Aaron zusammengebrochen sind. Das sind ja nur zwei Krypto-Schlagworte, die im heurigen Jahr unter die Räder gekommen sind. Daneben gab es noch andere. Aber FTX ist hier aufgetreten und hat quasi als Retter in diese Modelle hineingekauft. Warum? Die Erklärung ist sehr simpel. Weil eben sein Modell auch gefährdet war durch diese Zusammenbrüche. Und deswegen war eben das Wahren des Scheins wichtiger und dass Liquidität und das Vertrauen wieder da ist. Und deswegen ist dort hineingekauft worden. Und ich habe auch in der letzten Woche, glaube ich, in einem Podcast gesagt, dass das Vertrauen nicht so schnell zurückkehrt, wenn einmal wirklich mit Fakten unterlegte Unsicherheiten aufgetaucht sind. Das, manche, die so richtige Fanatiker sind, greifen das an und sagen, ah, das stimmt alles nicht und du redest alles schlecht. Na, das ist auch nicht so, dass ich jetzt mich hinstelle und sage, ja, das habe ich gewusst und es ist auch keine Schadensfreude dabei, sondern rein eine nüchterne Analyse. Wenn, nehmen wir als Beispiel im Privatleben. Wenn heute auf dem Handy des Lebenspartners, Lebenspartnerin eine SMS-Nachricht auftaucht, ein WhatsApp von irgendjemandem mit eigenartigem Inhalt, dann ist man verunsichert. Aber das kann man noch erklären, das kann man noch schönreden, das gibt es noch keine Fakten dahinter. Aber wenn dann in flagranti jemand erwischt wird und tatsächlich Fakten dahinter sind, dass da was passiert ist, dann ist im Normalfall das Vertrauen komplett zerstört und es hilft dann auch nichts, am nächsten Tag mit Kerzenschein und Rosen aufzutauchen und Candlelight-Dinner zu organisieren, weil das Vertrauen im Grunde erschüttert ist, falls überhaupt die Beziehung zu retten ist. Und so ähnlich ist es auch im Anlagebereich, wenn im Grunde vorher schon da und dort Unsicherheiten aufgetaucht sind, und das dann immer schön geredet wurde und zwar man schon mit Vorsicht ein bisschen agiert und dann passiert aber tatsächlich etwas und es gibt Fakten, dann ist das Vertrauen deutlich stärker erschüttert und kehrt eben nicht so schnell wieder zurück. Das war also zu dieser guten Frage und deswegen ist auch immer wieder, denke ich, wichtig, Anlageportfolios sachwertorientiert auszurichten, weil was auch immer passiert, wenn ein Bankrun passiert, wenn eine Währungsreform daherkommt, wenn irgendeine große Krise passiert und danach, in welchem Zahlungsmittel auch immer, die Sachwerte eingepreist werden, dann ist es schon ganz gut, wenn man Sachwerte besitzt und nicht nur vorher Papier gehabt hat, sprich Cash, nicht angelegte Reserven, Anleihen und sonstige Themen, weil Papiergeld und Geldwertforderungen nach einer Krise leichter ausgelöscht sind als Sachwertforderungen. Wenn ich heute also eine Brille in der Hand habe, dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt diese Brille in Bananen, Kieselsteinen, Euro, Dollar oder was auch immer bezahle. Wenn die Zahlungssysteme sich ändern, dann wird halt meine Brille im neuen Zahlungssystem halt neu eingepreist und fertig. Und deswegen ist es wichtig, im Portfolio auch darauf zu achten, dass man hier eher stärker Sachwertlastigkeit hat. Das kann eben mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sachwerten angeschaut werden. Es ist auch wichtig, rechtlich sich anzuschauen, dass nicht nur Sachwert draufsteht, sondern dass mir diese Sache auch auf möglichst kurzem Weg gehört. Weil alles, was zwar Sachwert ist, aber ich dann abhängig bin von der Bilanz, von der Glaubwürdigkeit einer zusätzlichen Institution dazwischen, kann zusätzliche Gefahren bergen und das muss man näher hinterfragen und zerlegen. Bei der Inflationsthematik gibt es auch eine Unsicherheit und das ist auch so eine Nachricht zwischen den Zeilen. Die Notenbanker versuchen derzeit die Inflation auf der Nachfrageseite nach unten zu drücken. Das bedeutet, es muss etwas passieren, damit die Nachfrage sinkt, damit die Konsumenten nicht so viel konsumieren. Und gestern sind Zahlen zum Beispiel von den Kreditkarteninstituten rausgekommen und da sieht man, dass es im Moment zwei Puffer gibt im Markt, die eine schnellere Reaktion der Wirtschaft ein wenig verhindern. Die Notenbanker heben die Zinsen und hätten gern einen Nachfragerückgang. Dafür müssten die Unternehmen zum Beispiel auch Jobs abbauen. Warum ist Jobabbau für einen Nachfragerückgang wichtig? Naja, Arbeitslose konsumieren nicht so viel wie Menschen, die eine Anstellung haben. Die Firmen entlassen aber, nachdem sie in der Pandemie gelernt haben, dass man Arbeitskräfte nicht so schnell wieder zurückbekommt, die Firmen entlassen Menschen nicht so schnell, wie, sagen wir mal, früher. Sie, aus ihren Reserven finanzieren sie möglicherweise auch Arbeitsplätze weiter, die abgebaut werden könnten, weil eben sie damit rechnen, dass die Rezession kurz ist und das kann man durchtauchen. Aber das wirkt sich dann auch auf das Nachfrageverhalten der Menschen aus. Warum? Wenn jemand eine Arbeitsstelle hat und die Aussichten, dass ich gekündigt werde, nicht groß sind, eine Kündigung mich nicht bedroht, dann konsumiere ich leichter. Und da greifen die Menschen zum Beispiel auch Kreditkarten, schneller zu Kreditkarten. Kreditkarten finanzieren das noch nicht vorhandene Geld. Das muss ich erst in der Zukunft verdienen, aber ich kann es heute schon ausgeben. Und bei den Kreditkarten Unternehmen sind die Summen, die Umsätze explodiert im letzten Quartal so stark wie schon lange nicht mehr. Das bedeutet, dass die Konsumenten eher ein gutes Gefühl haben und sich noch immer in Sicherheit wägen. Das heißt, die Nachfrage geht nicht zurück. Und wenn die Nachfrage nicht zurückgeht, wird die Inflation speziell im Dienstleistungen, im Servicesektor nicht sinken, weil da ist die Inflation noch stärker nachfrageorientiert. Die sind nicht so stark von Zulieferern, Rohstoffen, Lieferketten und sonstigen Dingen abhängig. Vielleicht von der Energiefrage. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass die Energiekosten, die Preise, Strom, Gas sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Die Dienstleister werden sehr, sehr stark auf der Nachfrageseite gesteuert. Und das ist diese Unsicherheit, die viele Fondsmanager ansprechen, dass dieser Ketchup-Effekt passieren könnte. Weil wenn man heute, das kennt man von den Kindern, wenn die Ketchupflasche umgedreht wird, dann braucht man eigentlich nur Zeit und Geduld. Da kommt Ketchup raus, sofern Ketchup drinnen ist. Warum? Newton ist die Schwerkraft, führt dazu, dass einfach, wenn die Flasche geöffnet ist, kommt Ketchup raus. Ich brauche nur Zeit. Kinder sind aber ungeduldig und fangen dann an, die Flasche zu schütteln oder zu klopfen. Und da sieht man schon, wow, das wird eine Patzerei, weil dadurch beschleunigt sich das alles. Es kommt die Schwerkraft dazu, es kommt das Schütteln dazu, es gibt die Klopferei dazu und dann kommt zu viel raus. Und so ähnlich könnte es auch in der Wirtschaft sein, dass die natürliche Zeit, die wir brauchen, damit Zinshebungen einen Effekt zeigen, dass diese Zeit noch nicht abgelaufen ist. Man erwartet aber unbedingt Reaktionen. Wenn es keine gibt, erhöht man weiter die Zinsen und dann könnte es zu stark sein. Normalerweise sind Rezessionen nicht angekündigte und künstlich herbeigeführte Rezessionen, sondern plötzliche Ereignisse und die kann man dann reparieren. Im Moment haben wir aber eine Rezession für 2023 zu erwarten mit Ansage. Und wie sich diese Rezession verhalten wird, das kennen wir nicht. Also rein von der Anatomie her gibt es sehr wenige vergleichbare Situationen. Es werden immer wieder Vergleiche angestellt und in den nächsten Tagen werde ich mal darüber plaudern, weil hier Gedanken so aufgetaucht sind, was mit Situationen vor 100 Jahren, also in den 1920er Jahren, vergleichbar wäre. Da gab es ein paar Themen, wenn man oberflächlich nur hinschaut, die ähnlich sind, wie Kriege, Inflation, die spanische Grippe, damit auch eine globale oder eine regionale Pandemie. Und es war eine extrem starke Boomphase in den 1920er Jahren. Was kann die jetzige Boomphase sein? Wo deutet das hin? Und viele können sich aus den 20er Jahren nur an den Börsencrasher in der 1929. Man muss aber dazu sagen, dass damit so ein Börsencrash passieren konnte, musste vorher eine gigantische Boomphase da sein. Und das werden wir kurz einmal beleuchten, welche Zusammenhänge da sichtbar sind. Eine Meldung, die deswegen interessant ist, weil auch hier zwischen den Zeilen die Botschaft wahrgenommen werden kann, ist: Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat die 10 größte Position in seinem Portfolio jetzt neu dazugekauft. Das ist aus mehreren Blickwinkeln interessant. Erstens, weil es die Technologie ist und Warren Buffett nicht so aggressiv und nicht so viel bis jetzt in Technologiebereiche investiert hat. Apple ist zwar die größte Position, aber jetzt mit Taiwan Semiconductors die nächste große Position, wert 4,4 Milliarden Dollar Investition. Das heißt, man sieht, da kann der alte Herr aus dem Vollen schöpfen, der schwimmt ja in Liquidität. Und es ist auch ein Vertrauensvorschuss gegenüber China, weil hier Warren Buffett glaubt, dass die Chinesen die Taiwan Thematik nicht eskalieren werden oder zumindest nicht so schnell. Aus China kommen auch positive Unterstützungen Richtung Immobiliensektor. Da ist so ein 16-Punkte-Plan erarbeitet worden. Die Covid-Maßnahmen werden gelockert und man darf nicht vergessen, Taiwan Semiconductors arbeitet bereits daran, Produktionen und Fabriken außerhalb von Taiwan aufzubauen, in Nevada und in vielen anderen Regionen der Welt, um die Produktion von der Insel unabhängiger zu machen. Und deswegen ist die Thematik für Investoren, so wie Warren Buffett, wahrscheinlich auch aus diesem Blickwinkel sicherer. Das waren so ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe. Die nehme ich mit, die arbeite ich auf, um nicht nur das zu hören, was die aktuellen Headlines sind, sondern ein bisschen dahinter auch zu sehen, welche Botschaften stecken da drinnen. Ich wünsche allen auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Etwas neblig und es schaut so aus, als würde endlich einmal auch kälter werden, damit wir Richtung Winter gehen können, wenn die Adventszeit so heuer schon so bald beginnen wird. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.